SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Also, unser Meilenstein diese Woche ist Eric Claptons Meisterwerk 461 Ocean Boulevard. Ist die erste Platte nach einer schweren Phase. Im Jahr 1974 ist die gemacht worden und im Studio ist dabei der Christian Fahrer.
Hallo.
Und der Frank König.
Hi.
Okay, ich habe gesagt, schwere Phase, in der Tat. Ne, 71 bis 73, schwierige Zeit für Eric Clapton.
Ja, der verzweifelte Versuch, vom Heroin und vom Kokain loszukommen, was ihm auch geglückt ist, muss man sagen. Allerdings hat er das Stante Pete gegen eine Alkoholsucht eingetauscht.
Also wir haben Ocean Boulevard zwischen zwei Suchtphasen. Einmal das Heroin vorher und einmal den Alkohol nachher.
Der Alkohol hat hier schon eine Rolle gespielt in der Zeit. Er hat es auch selbst mal gesagt. Gleichzeitig hat er diese Rolle in Tommy in dem Film bekommen und hat dann mit Keith Moon kräftig eingehoben und hat dann gesagt, nachdem ich einen Tag mit dem gesoffen hatte, habe ich nicht mehr gedacht, dass ich ein Problem habe.
Frank, ist es unser Meilenstein diese Woche? Auch für dich ein Meilenstein?
Auf jeden Fall, klar. Also man muss zu dieser Drogengeschichte sagen, er ist zweimal live aufgetreten überhaupt in dieser ganzen Phase. Das eine war beim Konzert für Bangladesch mit George Harrison und davon hat er überhaupt nichts mitgekriegt. Das hat er mal beschrieben, er hätte dort in einer rosaroten Wolke aus Watte sich befunden und ist damals auch auf der Bühne zusammengebrochen. Also da war wirklich nicht mehr viel drin.
Obwohl er einen sehr schönen weißen Anzug anhatte, da erinnere ich mich noch dran.
Das stimmt, das kann man auch auf YouTube sehen.
Okay, aber dann kam die Produktion zu Ocean Boulevard mit dem schönen Haus auf dem Plattencover. Wir erinnern uns natürlich, ein wunderbares Haus in Miami steht das. Er ist da hingekommen. Ich glaube, Pete Townsend hat ihn damals unterstützt.
Pete Townsend hat ihn unterstützt, aber auch sein Manager Robert Stigwood. Und er selbst hat angefangen, wieder etwas Musik zu machen. 2 Jahre lang hat er keine Gitarre angefasst und hat gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht mehr so schnell, ich bin nicht mehr so gut. Und in dem Moment meldete sich auch jemand von der Band, mit der er vorher gespielt hatte, also von Delaney und Bonnie, und hat gesagt, komm rüber hier, wir haben hier eine super Band, die würde dir gefallen. Und da hat er gesagt, ja, das machen wir mal und hat dann schnell gemerkt, als er dann dort war, die sind tatsächlich alle viel ausgepuffter als ich, die müssen sich zurücknehmen. Aber er sagte, ich wollte auch eigentlich nicht mehr in diesen Hochgeschwindigkeitsstil rein. Ich wollte eher so ein bisschen wie J.J. Cale klingen und das versucht er hier und ich finde auch sehr gelungen.
Ja, eine sehr relaxte Platte, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe immer das Gefühl, dass man merkt, dass es so wieder Leben in ihn gehaucht hat. Das ganze Album hat so etwas, so was Zurückgelehntes, Entspanntes. Ja, ich finde auch ein bisschen Trostspendendes über weite Strecken.
Das hängt auch mit den Texten schon zusammen, die also meistens spirituell sind oder viele von denen sind das. Also auch Gebete, muss man sagen. Und musikalisch ist eigentlich hier alles drin, was ihn in den nächsten Jahren ausmachen wird. Da ist noch der alte Bluesrock, der ist schon noch da. Es gibt aber auch Gospel, es gibt Country, es gibt Reggae erstmals. Und das hat ja in den nächsten Jahren sein Schaffen bestimmt.
Okay, dann würde ich sagen, widmen wir uns jetzt mal ganz konkret dem Album. Drauf ist ja auch, du hast es gerade schon angedeutet, der einzige Billboard Number One Hit von Eric Clapton. Das ist I Shot the Sheriff. I shot the Sheriff. I Shot the Sheriff, ein Klassiker, natürlich komponiert von Bob Marley. Und für Bob Marley war das auch eine echte Hilfe.
Auf jeden Fall, denn der war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so übermäßig bekannt. An Eric Clapton ist er übrigens völlig vorbeigegangen. Also der hat durch seine Abwesenheit den überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Aber sein Bandgitarrist, sein zweiter Gitarrist, der hat das gehört und der hat ihm das dann vorgespielt. Und dann hat Clapton gesagt, wow, das gefällt mir. Und die Anekdote ist dann die, dass er selber nicht so genau wusste, okay, da hat einer den Sheriff erschossen. Und er hat aber gesagt, aber er hätte nicht den Hilfs-Sheriff erschossen. Was ist das überhaupt für eine Geschichte? Und dann gibt es eine Anekdote, dass er Bob Marley angerufen hat. Er sollte ihm das mal erklären. Dann hat aber Bob Marley wohl in einem solchen Slang gesprochen, dass die ganze komplizierte Geschichte nicht wirklich bei Eric Clapton angekommen ist und er am Ende so schlau war wie zuvor. Also wir wissen immer noch nicht, warum der Hilfs-Sheriff nicht erschossen wurde, beziehungsweise von wem dann der Hilfs-Sheriff, wenn er nicht von ihm erschossen wurde.
Also er hat nicht richtig verstanden, von was er da singt?
Nee.
Okay, hat Marley es eigentlich verstanden?
Das wissen wir nicht, weil er ja so einen Slang gesprochen hat, aber Christian, vielleicht weißt du.
Also es gibt eine Geschichte, dass der Sheriff und der Deputy, da gibt es wirkliche Namen von Leuten auf Jamaika, auf die sich das beziehen soll. Aber es war so, dass auch Clapton sagte, er war sich unsicher, er wollte nicht, dass dieser Song veröffentlicht wird, weil er sagt, die Amerikaner, die waren da total begeistert, die Band. Aber er sagt, ich war eben in London gewesen, ich hatte mit Reggae-Leuten zu tun, mit karibischen Leuten und ich weiß, dass das eigentlich, wir diesem Stil nicht gerecht werden, so wie wir das machen. Und da war er dann auch sehr erleichtert, als Marley ihm sagte, er fände es ganz gut.
Okay.
Jetzt mal unabhängig vom Kommerziellen.
Und der Song hat dann auch, ich meine, es ist ein bisschen nebendran, hat nicht so viel mit dem Meilenstein-Album zu tun, aber der Song hat natürlich auch Marley wirklich zu Erfolg verholfen.
Ne? Ja, und da hat vor allem den Reggae bekannt gemacht, die Stilistik überhaupt in der Rockmusik.
Ich meine, ist auch vom Ruf her ist es auch richtig genial gemacht, das muss man schon sagen. Also ein tolles Zusammenspiel seiner neuen Band, die er dort hatte. Und ich finde das auch eine richtig gelungene Nummer. Warum es jetzt so ein Riesenerfolg war, weiß man immer noch nicht. Warum es der erfolgreichste Titel dieser Platte ist.
Er war der erste Ausgekoppelte, das macht natürlich auch schon was aus. Er war sozusagen der Eye-Catcher oder Ear-Catcher. Und der Titel als solcher, ich habe den Sheriff erschossen, das ist natürlich auch schon mal was Außergewöhnliches.
Gut, gehen wir mal zu einem anderen Titel von der Platte. Willie and the Hand Jive, auch wichtig. Ja, anderer wichtiger Titel, wie gesagt, da hat Clapton eine richtig olle Kamelle von Johnny Otis aus dem Jahr 1958 ausgepackt. Text spielt auf den sogenannten Handtanz an, also europäische Jugendliche, denen es wohl verboten war, in Europa bei Konzerten aufzustehen in dieser Zeit und deshalb tanzten die in Sitzen. Es gibt aber auch Gerüchte, dass es auf was anderes anspielt, aber das weiß man nicht so genau.
Also musikethnologisch weiß man es schon genau. Denn der Handjive, das ist ein Grundrhythmus, wie er in Westafrika vorkommt. In der Samba haben wir das und so weiter. Und Handjive, die Bezeichnung ist auch ein Kinderabzählvers in dem schwarzen Ghetto gewesen. Und da bezieht sich auch der Text unter anderem auch drauf.
Dieser Rhythmus, den er da rausgekramt hat, den hat man nachher bei verschiedenen anderen Titeln ja auch wieder gehört.
Ja, gehört eigentlich zum Grundvokabular der Rockmusik. Den haben wir bei Sting und den haben wir bei, was weiß ich, also ich meine, dieses
Faith
beispielsweise, genau. George Michael, also wir kennen ihn.
Und das ist ja auch wieder spannend, wenn man es jetzt mal mit dem Reggae vergleicht, dass da so zwei Rhythmen drin sind, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so populär waren in der Rockmusik, dass er da nochmal so ein Ding rausgehauen hat, was danach immer wieder mal vorkam. Ne?
Ja. Bahnbrechend quasi. Ein Meilenstein.
Und so okay. Haben wir es doch wieder.
Der nächste Titel ist Get Ready. Da kommt Yvonne Elliman. Die haben wir vorhin schon bei I Sharp the Sheriff gehört. In dem Titel spielt sie dann aber eine etwas größere Rolle. Das ist eine Folksängerin und die passt irgendwie im Zusammenklang mit seiner Stimme total gut da rein. Hier ist Get Ready. Sehr groovig, sehr relaxed, im Schaukelstuhl gebluest, auf wenig harmonische Bewegung, relativ einfache Melodie, wenig Bewegung in der Melodie, trotzdem irgendwie eine gute Nummer.
Man sieht daran, wie eng der Reggae-Rhythmus zusammenhängt, weil beides aus Afrika kommt.
Ja, ich kann mich dem nicht entziehen. Ich kann dem auch nichts beifügen, weil es ist, packt mich mit. Die junge Frau ist ja noch später bekannt geworden, ne?
Womit?
If I can't get you,
genau,
I don't want no other baby.
Ach, richtig, das ist eben genau Yvonne Elliman. In den 70ern war das als Disco-Queen quasi.
Yeah, genau.
Ja, aber damals war sie noch als Folksängerin bekannt, aber ich glaube auch richtig bekannt war sie vor Eric Clapton auch nicht, oder?
Ja, doch.
Musical, ne?
Schon so ein bisschen Musical
hat sie gemacht. Sie hat bei der ersten Einspielung von Jesus Christ Superstar, war sie die Maria Magdalena. Okay. Und hatte da auch schon einen kleinen Hit gehabt. Aber was dahinter steckt, hinter diesem Song hier, Clapton sagt, die Frau, ich wolle sie unbedingt in der Band haben und ruckzuck hatten wir eine Affäre miteinander. Und der Text, der arbeitet das auf so ein bisschen.
Ja, die Affären bei Eric Clapton sind ja immer so ein schwieriges Kapitel.
Das sagt er auch selber. Das lief wieder ganz typisch ab. Ich wollte das eigentlich nicht, auf einmal wollte ich es dann doch und dann war es so. Und das gibt natürlich dann Schwierigkeiten und mit Patty und was der Teufel was. Und das wird da eben ein bisschen...
Ich glaube, das könnte man auch verallgemeinern. Ne? Also das Leben an sich ist für Eric Clapton in vielerlei Hinsicht ein schweres Kapitel gewesen.
Ja, klar, das war ja
viele schwere Kapitel. So rum.
Die Geschichte muss man ja auch dann bei Eric Clapton immer wieder bedenken. Seine echt schwierige Kindheit, dass er quasi zur Welt kam und die Familie ihm erzählt hat, dass seine Mutter seine Schwester sei. Ja. Also er ist zur Welt gekommen als uneheliches Kind der Schwester. Und die Eltern, also seine Großeltern gewissermaßen, haben ihm erzählt, er sei der Sohn der Oma. Und das hat er dann irgendwann im Alter, ich glaube 10 Jahre war er mindestens, bevor er das überhaupt gemerkt hat und bevor er dann ihnen das klar wurde. Und das macht sicherlich mit einem Menschen was. Also ganz unproblematisch ist das in der Tat nicht bei Eric Clapton.
Nee, das ist so eine klassische Bindungsabrissgeschichte. Da weiß man heute sehr viel drüber, was das mit Menschen macht. Und das ist auch kein Wunder, dass so instabile Geschichten auch passieren. Aber nicht jeder Mensch, der sowas erlebt, hat dann das Ventil, so großartige Musik zu machen. Insofern ist es natürlich bei ihm auch eine begnadete Geschichte gewesen. Vielleicht hätte er, wenn er so viel Schmerz im Leben gehabt hätte, nicht das Repertoire gehabt, so viel mit seiner Stimme und vor allem mit seiner Gitarre auszudrücken.
Schönes Schlusswort zu dem Titel. Jetzt gehen wir zum nächsten Titel über. Let It Grow.
Crossroads, trying to read the signs to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow, let it blossom.
Ja, ist das die Frage, ist das autobiografisch? Standing at the Crossroads, er steht an der Kreuzung, versucht die Zeichen zu lesen, er will wissen, wohin es gehen soll, er will die Antwort finden und die ganze Zeit weiß er, pflanz deine Liebe ein und lass sie wachsen. Das ist so ungefähr der Text. Meint ihr autobiografisch?
Auf jeden Fall. Also das Crossroad ist natürlich schon mal in der Blues- und Rock-Szene ein ganz bestimmtes Signal. Robert Johnson soll ja an einer Crossroad, also an einer Wegkreuzung vom Teufel vor die Alternative gestellt worden sein. Entweder du bist ein guter Bluesmusiker oder sonst wie, ne? Aber die Seele gehört jedenfalls ihm.
Okay.
Gut. Und hier ist es natürlich auch so, dass er versucht, aus seiner Bass herauszukommen und ganz einfach sich vertrauensvoll dem Leben wieder zuzuwenden.
Und wenn ich vorhin gesagt habe, die Platte hat was Tröstendes, dann finde ich das bei dem Lied ganz besonders. Weil erstens mal ist es ein Lied von ihm selber. Also es sind ja viele Coverversionen drauf und das Lied ist wirklich von ihm. Und dass er jetzt vor der Entscheidung steht, welchen Weg er gehen soll und dass er Liebe wachsen lassen will, das ist ja schon eine klare Aussage so für sein zukünftiges Leben, dass er sich da rausgekämpft hat.
So. Ist aber auch so, dass er gesagt hat, als das Lied fertig war, ich hielt es für genial, sagte er. Und Jahre später bin ich drauf gekommen, dass ich es bei Led Zeppelin geklaut habe. Nämlich, das ist Stairway to Heaven in Harmonie- und Melodieführung.
Ah, okay. Ja,
jetzt müssen wir.
Und dann hat er aber gesagt, andererseits, er hat immer auf Led Zeppelin rumgehackt, weil die ihre Blues-Vorlagen praktisch sich selbst die Credits gegeben haben und nicht die Vorlagen benannt haben. Dann sagt er, das war jetzt sozusagen die Rache, dass ich selbst nicht gemerkt habe, wenn man klaut.
Aber da ist die Musikgeschichte ja voll von Beispielen. Ne? Also ich meine, das wäre für den ersten Stein, wäre da nicht mal.
Und gerade Stairway to Heaven ist ja auch schon mit einem Prozess belegt worden auf Plagiat.
Aber es war ein großer Hit, Let It Grow. Also der zweite, glaube ich, auf der Platte, der erfolgreich war, also kommerziell erfolgreich auch als Single. Ich weiß nicht, ob es sonst noch welche darauf gab, aber ich glaube, das ist I Shot the Sheriff und Let It Grow sind die beiden erfolgreichsten Titel dieser Platte. Und ja, auch verdient, finde ich.
Absolut.
Okay, jetzt, du hast es vorhin angesprochen, es gibt nicht so viele Eigenkompositionen drauf. Der nächste ist auch vielleicht wieder autobiografisch, Give Me Strength. Das ist auch eine reine Eigenkomposition von Clapton. Hören wir mal rein.
Strength and carry on.
Reggae hatten wir, Funk, Soul ein bisschen, jetzt sind wir beim Gospel angelangt.
Da liegt der Hase im Pfeffer, denn später hat Clapton zugegeben, dass er diesen Song Anfang der 60er Jahre schon mal gehört hatte in London. Mhm. Und es ist natürlich bei Gospel so, wenn man das in der Kirche irgendwo hört, es gibt da nicht, sagen wir mal, den Komponisten in der Regel, wo man sagen kann, der ist es, er hätte traditional draufschreiben sollen, vielleicht bearbeitet von Eric Clapton.
Aber wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, warum man ihn Slowhand nennt, dann ist es...
Stimmt, da ist er immer konsequent so ein bisschen hinten dran.
Ja.
So, wie sich das für Eric Clapton eben gehört. Der Text, gib mir Stärke, auch eine Bitte für die Zukunft, die dann leider auch nicht geklappt hat, weil er danach, wie gesagt, dann sehr in dem Alkohol verfallen war. Ja. Ich glaube, in den nächsten 14 Jahren hat er eigentlich nur gesoffen, bis er fast pleite war. Leider hat er sozusagen mit dem Gospel sich selbst nicht weiterhelfen können.
Aber wenn er beim Heroin geblieben wäre, hätte er es nicht überlebt.
Stimmt, das ist richtig. Insofern kann man fast froh sein. Er hat es ja dann auch irgendwann geschafft.
Wenn ich mir das anhöre, was so zwischen in diesen 14 Jahren passiert ist und seine neueren Sachen mir anhöre, dann muss man sagen, wenn ich auf die lange Sicht gesehen, hat er diese Kraft ja bekommen, die er da erbittet. Weil wenn ich mir seine Stimme zum Beispiel heute anhöre, bei den neueren Sachen, die ist ausdrucksstärker geworden, finde ich. Also er ist tatsächlich daran gereift und stärker geworden. So kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich die Sachen höre.
Stimmt, gesanglich ist er ja, also stimmlich ist er ja nicht der Allerstärkste in dieser Zeit. Also es ist irgendwie toll und es passt gut zur Musik, aber eigentlich so den richtigen Schmelz in der Stimme und irgendwie Soul und besonders viel machen kann er damit nicht, aber es klingt natürlich irgendwie gut. Aber da hat er sich in der Tat nachher weiterentwickelt.
Hat er völlig recht. Gesagt, er hat sich nicht zugetraut. Mhm. Er hat nicht so frei gesungen, wie er es später dann getan hatte, weil er dachte, ich bin eh nicht gut.
Als letzten Titel, den wir uns heute hier vornehmen, ist Steady Rollin' Man. Ist auch eine olle Blues-Kamelle von Robert Johnson. Steady Rollin' Man. Robert Johnson, auch einer, der mit 27 Jahren schon gestorben ist, in dem Club sich leider eingereiht hat, ist ein Blues-Legende aus dem Mississippi Delta, gilt als einflussreicher Komponist. Und ich glaube, Eric Clapton hat er auch sehr stark beeinflusst.
Also Clapton hat ja in späteren Jahren ganze Alben nur mit Johnsons Material aufgenommen. Er war sein absoluter Abgott. Und hier ist es zum ersten Mal, dass er eine Komposition von ihm auf Platte interpretiert. Macht sie allerdings doch schon zu seiner eigenen. Also so klingt es bei Robert Johnson nicht.
Kann auch nicht. Der ist, glaube ich, 38 schon gestorben.
Genau.
Ja. Also ich finde es auch eine tolle Nummer, die sehr ineinander greift, der verschiedenen Gitarren, die er dabei hat. Also es ist auch wegweisend. Die Melodieführung ist nicht so wegweisend, aber die Grooves und die Rhythmen auf dieser Platte sind schon ziemlich wichtig.
Ja, wie Orgel und Klavinett ineinander greifen. Genau. Das ist so.
Ja, der Grund, warum wir das für ein Meilenstein-Album ausgewählt haben. Ne? Irgendwas muss es ja quasi über das Jahr 1974 hinaus ausgestrahlt haben. Sonst hätten wir es ja heute hier nicht auf dem Tisch.
Ganz persönlich, als ich die Platte damals gekauft habe, in den 80ern, wie gesagt, Steady Rollin' Man war mein Lieblingstitel darauf. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie war es genau der Titel, der mich besonders angesprochen hat.
Das war bei mir genauso.
Bei mir war es Motherless Child.
Okay, aber Steady Rollin' Man, der letzte Titel, den wir vom Meilenstein-Album besprechen. Das Meilenstein-Album immer bei SWR1 Rheinland-Pfalz, der Nachmittag.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR1 Meilensteine auf Vinyl.